Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich bin gestern von meinem Sohn gefragt worden, wenn ich mir aussuchen könnte, in welcher Zeit ich gerne leben würde, welche Zeitepoche würde ich wählen? Und dann musste ich erstmal nachdenken und bin so in meinem Kopf die ganzen Zeitepochen durchgegangen. Ja, also so. Wo habe ich angefangen? Also an sich habe ich beim Christentum angefangen. Ja, dachte ich mir, boah, grauslich, die Leute am Kreuz und so viel Kriege und okay, dann bin ich weitergegangen. Dann die ausklingende Antike, boah, Sklaverei und die ganzen germanischen Stämme, die dann das Römische Reich kaputt gemacht haben, wieder so viele Kriege, dachte ich mir. Dann bin ich weitergegangen, Mittelalter, boah, Kalter Große, 800. Oh, wieder so viele Kriege, ganz grauslich, die ganzen Fürsten und ja, dann gibt es einige Adlige, ja, und dann gibt es diese ganzen Bauern, die Leibeigene waren, die durften ja nicht mal ihre Scholle verlassen. Dachte mir, ah, das ist auch nicht die richtige Zeit. Dann weiter, irgendwie ist das Mittelalter nicht so richtig besser geworden, bis zur Neuzeit. Ja, Mittelalter dann noch, also vor der Neuzeit, 1618, 30-jähriger Krieg, also die ganze Reformationsgeschichte, beziehungsweise Krieg gegen Protestanten, gegen Katholiken. Ich glaube, ein Drittel der Bevölkerung in Europa ist umgekommen in dem 30-jährigen Krieg. Also extrem viel Zerstörung. Dann gab es eine Pestwelle. Da hatte ich mir auch nicht optimale Zeit. Ja, dann bin ich weiter. 15. also 16., 17. Jahrhundert. War irgendwie schon besser, aber eigentlich gab es ja auch diese großen Kriege, diese ganzen Beginn der Kolonisation, also Sklaverei, Sklavenhandel. Weiß man ja nie, als was man da wiedergeboren wird, ja, wenn man sich da jetzt so aus einer Zeit aussucht. Also es war irgendwie auch nicht so die richtige Zeit, wobei Französische Revolution fand ich dann schon interessant, aber dann gab es die ganzen napoleonischen Kriege, die Befreiungskriege und also das ins 19. Jahrhundert. Wenn man sich das genau anschaut, finde ich, den meisten Leuten im 19. Jahrhundert ging es eigentlich nicht gut. Das waren alles 90% der Bevölkerung waren Bauern. Die mussten schauen, dass sie überleben konnten. Ja, dann kam der Erste Weltkrieg. Mehr oder weniger, ich meine, dazwischen waren dann auch noch Kriege. Erster Weltkrieg fand ich, wäre eine interessante Zeit gewesen, weil dieses Thema, wie schafft man es, so viele Menschen für einen Krieg zu begeistern, dass die sozusagen mit so einer Idee in den Krieg marschieren, ja, es dauert nur 14 Tage und wir sind eh die Stärkeren. Und das machen aber beide Seiten offensichtlich irgendwie. Also vollkommen verrückt. Nur dachte ich mir, naja, wenn ich dann als Soldat wiedergeboren werde und dann irgendwie in Verdun in irgendeinem Schützengraben hänge, und total versifft und Ratten fressen mich an und Hunger und alles Mögliche. Also ich glaube, es war auch keine gute Zeit. Tja, dann kommen die 20er Jahre. Naja, kommt drauf an, wo man da wiedergeboren wird und als was. Und dann kommt eigentlich schon diese Vorkriegszeit, muss man sagen. Also diese ganze Aufhetzerei mit den Straßenkämpfen, mit der SA, mit den Kommunisten, die sich auf der Straße gegenseitig bekriegen, Anschläge. Und dann kommen eigentlich schon die ersten faschistischen Systeme, wo ich definitiv nicht wiedergeboren werden möchte. Tja, dann sind wir eigentlich schon in unserer Zeit. Und dann dachte ich mir eigentlich, ich will in gar keine Epoche wiedergeboren werden. Also ich finde, diese Zeit, wo wir jetzt leben, zumindest aus meiner Perspektive, habe ich da den meisten Freiraum. den wenigsten Anpassungsdruck, zumindest hier bei uns. Wenn ich weltweit anschaue, kriege ich auch schon wieder die Panik. Ja, also Überwachungsstaat in China, irre Waffen, Irren in Amerika, die sich gegenseitig umschießen und noch mehr Waffen auf den Markt bringen. In Weißrussland werden die Leute vor Kamera gefoltert oder öffentlich zur Schau gestellt. Also sehr viele Länder mit, ja, also wo ich eigentlich nicht leben möchte und wo die Spirale eigentlich jetzt wieder ein bisschen zurückgeht, also ins Faschistische. Ungarn, Polen, Russland. Und dann ist mir so ein bisschen klar geworden, dass wir eigentlich in einem sehr vorteilhaften Zeitepoche als auch geografisch. Eigentlich haben wir Glück, dass wir hier leben. Das ist mir so ein bisschen mit dieser witzigen Frage deutlich geworden. Und danach habe ich dann natürlich ein bisschen in der Zeitung geblättert und dann kam mir wieder die Realität. Ist mir sozusagen wieder aufgepoppt. Ja, also Diskussion, wird Kickl jetzt Chef der FPÖ, nachdem er sozusagen monatelang am Stuhl vom Hofer gesägt hat? Und er erinnert natürlich schon irgendwie an Goebbels, also ein rhetorisch gut ausgestatteter Mensch, der es schafft, Leute aufzuhetzen mit übelster Rhetorik. Und das macht mir dann natürlich auch schon wieder ein bisschen Angst. Also wie leicht es ist, andere Menschen offensichtlich zu emotionalisieren und also die schwachsinnigsten Parolen herauszuschreien, dass die Leute glauben das offensichtlich. Und es ist immer die Frage, ob er der Verstärker von den Irren ist oder ob er sozusagen den Irrsinn kreiert oder ob das sozusagen so ein gegenseitiger Prozess ist. Und dann gibt es natürlich diese Spirale, dass dann bestimmte Begriffe aus dem Buddhismus mir wieder in einer neuen Bedeutungsebene klarer werden. Ich natürlich keine Ahnung habe, ob der Buddha das wirklich so gedacht hat, aber für mich ist es interessant, über dieses Raster dann nochmal genauer zu schauen. Und der eine Begriff, der mir in dem Zusammenhang eingefallen ist, ist der Begriff Sangha. Und Sangha ist, also ist der Pali-Begriff für ursprünglich die Mönchs- und Nonnengemeinschaft, aber heute würde man sagen, die Gemeinschaft der Praktizierenden. Also das, was wir hier in der kleinen Gruppe machen. Und Sangha ist eines der drei Juwelen der Zuflucht im Buddhismus. Und zwar der Zuflucht vor dem Irrsinn des Alltags, müsste man sagen. Die erste Zuflucht, der erste Aspekt der Zuflucht ist der Buddha. Und das wird von vielen Lehrern so definiert, dass das unsere in uns, also unsere innere Gesundheit ist, unser positives Potenzial. Und das sozusagen personifiziert als Buddha, als Potenzial zum Erwachen. Dass wir das alle in uns haben und die Aufgabe jetzt darin besteht, Kontakt damit zu finden oder aufzunehmen und es im Alltag zu manifestieren. Aber eigentlich ist alles schon da. Das ist die erste Zuflucht. Und die zweite Zuflucht ist Dharma oder Pali Dhamma. Und das bedeutet, also viele frühe Übersetzer, also von buddhistischen Texten, haben diesen Begriff mit die Lehre übersetzt. Also die Lehre des Buddha. Wenn man aber in diesen Begriff genau hineinschaut, hat er viele verschiedene Bedeutungsebenen. Das heißt, der Punkt 1 ist, der Buddha selbst hat nie von sich behauptet, dass er irgendein neues Lehrkonzept kreiert oder erfindet, sondern er hat eigentlich ist immer davon ausgegangen, die Zusammenhänge, die er darstellt, sind die Zusammenhänge, die jeder, wenn er ein bisschen genauer hinschaut und untersucht, selbst finden wird. Das war zumindest so die Idee des Buddha. Und das könnte man natürlich heute auch wieder in Frage stellen. Aber ich glaube, die Haltung ist sehr wertvoll. Das heißt, wirklich genau hinzuschauen, die Dinge zu erforschen, wie sie funktionieren in unserem Geist und vielleicht Konzepte daraus bilden, wie bestimmte Zusammenhänge funktionieren. Das heißt, der Begriff ist eigentlich, und dann, wenn man den Begriff noch weiter untersucht, kommt man drauf, dass das auch ein Kernbegriff des Brahmaismus oder des späteren Hinduismus ist. Und zwar meint er einfach nur kosmisches Gesetz. Also so, wie die Dinge funktionieren. Und wenn man jetzt überlegt, okay, was bedeutet das, Zuflucht zu, so wie die Dinge funktionieren, dann bedeutet das nichts anderes, als dass ich versuche, klar die Dinge wahrzunehmen, was passiert, und versuche herauszufinden, was ist davon, welche Handlungen sind für mich heilsam und welche Handlungen sind für mich nicht heilsam. Dass ich sozusagen so eine Art Forschungsprojekt laufen habe. Also es geht nicht um Glaubensinhalte, die ich zu übernehmen habe, sondern es geht um die Fähigkeit, Dinge selbst zu erforschen. Auf Basis meiner eigenen Erfahrungen mit Hilfe klaren Denkens, so will ich das zusammenfassen. Und das finde ich als Arbeitskonzept eigentlich super modern. Vielleicht ist auch nur meine Interpretation super modern, keine Ahnung. Aber ich glaube, ein wesentlicher Aspekt des Ansatzes im Verständnis vom Buddhismus ist wirklich, die Methoden benutzen, um für sich selbst zu erforschen, wie funktioniert mein Geist aufgrund meiner Gewohnheitsmuster, die biografisch bedingt sind, okay, aber erstmal geht es darum, die Wirkmechanismen herauszufinden. Und im zweiten Schritt, was kann ich daraus lernen, um ein gutes Leben leben zu können? Also, was muss ich ändern von diesen Gewohnheitsmustern und welche positiven Gewohnheitsmustern kann ich mir aneignen und dann herausfinden, wie funktioniert das mit dem Aneignen? So. Und die dritte Zuflucht ist Sangha, also die Gemeinschaft von Praktizierenden. Und ich finde, das ist, also wenn man sich so diese irre Umwelt um uns herum anschaut, und ich weiß nicht, habe ich schon die Geschichte mit meinem letzten Cartoon und der ÖBR erzählt? Ich glaube nicht, ja. Haben wir unseren Zwischenstand nicht gesehen. Also ich schreibe ja oder zeichne jedes Mal für das Programm der ÖBR, Sozialunionsgesellschaft, einen Cartoon viermal im Jahr für das Programmheft. Und diesmal habe ich einen, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber also sie haben es so wahrgenommen, die Redaktion hat es so wahrgenommen, das ist eine neue Qualität. Und zwar die neue Qualität besteht darin, dass ich Figuren aus unserem aktuellen Zeitgeschehen mit hineingenommen habe. Das heißt, es kommt die Figur des Kurz vor, es kommt die Figur von Tilg vor, es kommt die Figur vom Kickel vor und es kommt die Figur vom Strache vor. Und zwar habe ich die so gezeichnet, dass man sie erkennen kann. Und der ganze Cartoon heißt Samsara, der alltägliche Irrsinn. Ja, und in der Mitte sitzt also der Hannes, der Schüler, und fragt den Bodhidharma, Meister, wie kann man in so einer verrückten Welt Mitgefühl und Gelassenheit praktizieren? Ja, und drumherum hetzt der Kickel gerade seine Leute auf und der Tilg sagt, wir haben alles super gemacht, wir haben alles super gemacht. Und der Strache versucht, seine Pseudo-Oligarchin davon zu überzeugen, die Kronenzeitung zu kaufen, um dann Wahlkampf für die FPÖ zu machen. Und der Kurz tanzt so durch die Gegend und fragt nur, bin ich nicht toll, bin ich nicht toll? Ja, also das ist so dieser alltägliche Irrsinn. Das habe ich natürlich also ein bisschen in Grau, also nicht schwarz-weiß, sondern grau-weiß, dass es ein bisschen im Hintergrund ist. Und die beiden vorne, ja, und mit der Frage, Meister, wie kann man in solchem Irrsinn trotzdem noch Freundlichkeit und Gelassenheit üben. Und die typische Antwort von Bodhidharma ist natürlich Meditation und Einsicht. Ja, und meditiert einfach. So. Und Ich finde den Cartoon, also das ist so aktuell mein Thema, ja, weil je mehr man um die Welt schaut, also ich weiß nicht, ob das eine Wahrnehmungsgeschichte ist oder ob die Welt wirklich verrückter wird. Das ist ja immer die Frage, ob man mehr sieht oder sich im Außen mehr verändert. Aber mir kommt vor, die Leute werden immer verrückter. Es wird immer alles noch schneller, noch schneller. Und wenn man vom Retreat kommt, merkt man, wie gestresst die Leute auch Auto fahren zum Beispiel, ja. Also, und dann merkt man, es gibt dann so einen Sog, dass man auch so eine Tendenz bekommt, auch noch schneller fahren zu müssen. Noch über die Ampel, ah, die blinkt schon, oder noch, oder keine, ah, schau wie, ja. Aber wenn man direkt aus dem Retreat kommt, total entschleunigt ist, dann merkt man diesen Unterschied. Das fand ich sehr interessant. Und auf jeden Fall hat mich dann also die Redaktion angerufen und gesagt, na, wir haben diskutiert. Wir wissen nicht, ob wir diesen Cartoon überhaupt publizieren können, wollen. Also, ja gut, mir liegt also, es ist eure Entscheidung. Ja, immerhin ist es ja das offizielle Blatt der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft. Die tragen die Verantwortung, was sie publizieren und was nicht. Und das müsst ihr entscheiden, ob das für euch so passt oder nicht. Nur, habe ich dann auch gesagt, wenn ihr sagt, ihr macht es nicht, dann wird das der letzte Cartoon gewesen sein von mir, weil sie haben mich schon mal zensiert, ja, ganz am Anfang. Das hat mir, also weil irgend so ein Idiot gesagt hat, das können wir so nicht bringen und so. Ja, da hatte ich nämlich einen Cartoon. Es gibt so ein Sangha-Rat, das ist so ein Gremium, wo sich alle dreimal im Jahr die Vertreter aller buddhistischen Gruppen treffen und dann diskutieren sie miteinander. Und das ist oft total Streit, nur Streit. Ja, und dann habe ich diesen Widerspruch dargestellt im Cartoon. Ja, also wir sind alle so heilig und gelassen und überhaupt. Und dann gehen sie ins Sangha-Rat und dann gab es total die Schlägerei. Also so ein Bild wie aus Asterix und Obelix. Ja. Und das fanden eigentlich alle total gut, ja, weil es hat total den Kern getroffen. Ja. Nur einer nicht. Ja, der war immer noch in dieser heile Weltgeschichte verwoben und meinte, nee, das können wir jetzt nicht so bringen, ja, also wir können nicht unsere Konflikte so öffentlich sagen, dass wir auch Konflikte haben und so. Und dann hat die Redaktion einfach gesagt, ja, okay, dann bringen wir den Cartoon nicht. Nur wegen einem Idiot. Ja, also das fand ich ein bisschen unfair, hat mich geärgert über diese 10 Jahre, wo es jetzt diese Zeitung schon gibt. Das ist aber hängen geblieben, ja. Es ist ja oft so, dass die negativen Sachen hängen bleiben. Und ja, da sozusagen es nicht mehr so mein Hauptinhalt ist oder noch nie war, Cartoons zu zeichnen. Ich bis jetzt eigentlich immer den Freiraum hatte, zu zeichnen zu können, was ich möchte. Aber sie sozusagen ihnen einfach gesagt, für mich ist es okay, wenn er den nicht nimmt, ja, aber dann ist das Thema für mich erledigt. Nein, nein, also, ah, ja, da, also, ja, nee, wir nehmen ihn schon, es ist natürlich mal was Neues, aber ja, und überhaupt, ja. Jetzt warte ich mal ab, ob es wirklich dann publiziert wird, weil jetzt ist ja der Kittel sozusagen noch eins höher. Keine Ahnung. Aber es geht ja eigentlich gar nicht um Kittel, sondern es ist nur Hintergrundmusik. Aber fand ich interessant. Ja, aber der Punkt, glaube ich, ist wirklich, dass Sangha als Zufluchtsobjekt, also sozusagen wir als Gruppe, finde ich, ist so für die eigene Psychohygiene wirklich so ein Stabilisator, wo man einerseits immer wieder auf die Praxis zurückbezogen wird oder sich zurückbezieht. Also, dass man einfach sitzt und die Dinge und wieder immer wieder übt, in seinem Schwerpunkt zu sein und einfach die Dinge wahrzunehmen, was passiert und sich davon nicht aus dem Konzept zu bringen zu lassen. Ich glaube, das ist die Hauptübung. Und dann hat natürlich die wesentliche, wichtige Funktion von einer Gruppe ist, dass man einfach als Gruppe auch sitzt und mitkriegt, dass man nicht ganz alleine ist. Dass die anderen das auch machen und das gerade in einer Welt, die so getrieben ist auf Schnelligkeit, auf Erleben, auf Event, alle möglichen Sachen machen wollen und so und eigentlich permanent dieser Karotte hinterherrennen und nie die Karotte kriegen werden. Ja, und das selbst gar nicht merken. Also wie getrieben sie sind von Gier, von Anerkennung, also vom Streben nach Anerkennung, von allen möglichen inneren Giften. Und ich glaube, es ist, finde ich, so wertvoll, da dann einfach eine Praxis zu haben, zu wissen, also die Richtung zu kennen, die für einen selbst heilsam ist. Das heißt, dass dieses im Außen zu suchen, dass das vollkommener Holzweg ist. Also wir können noch so viel Urlaub irgendwo machen, solange wir wieder in unseren alten, leidverursachenden Alltag zurückgehen, war das vielleicht eine ganz schöne Woche oder 2 schöne Wochen, aber es ändert sich nichts an der Struktur. Das heißt, wir müssen ein bisschen unsere Haltung zu den Dingen ändern. Und das ist aber überhaupt kein Thema in unserer Gesellschaft, sondern die Leute wollen immer noch mehr, noch schneller diese ganzen. Und da finde ich ja dieses Bild von Samsara, und das ist auch wieder so ein Zyklus, ja. Es ist ein Rad und ein Rad bewegt sich. Das heißt, das dreht sich und das ist die Beschleunigung. Das ist, und das kann man, also zumindest jetzt in dieser Kontrastwirkung von Retreat, aus dem Retreat rausgehen, merkt man das, wie beschleunigt die Leute eigentlich sind, wie unrund sie sind und wie sie permanent irgendwelchen Dingen hinterherlaufen. Und ja, also, und deswegen fand ich, ja, also empfinde ich wirklich diese, also sozusagen so eine laufende Gruppe, wo man sich regelmäßig trifft, also wirklich wichtig für die eigene Psychohygiene. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich immer noch älter werde. Also natürlich werde ich älter, keine Frage, aber es ist interessant, dass bestimmte Begriffe einfach mit den Jahren so eine Tiefendimension entwickeln. Begriffe, die früher nie so klar oder die einfach eher oberflächlich waren, die man gehört hat, aber nicht wirklich, ja, ist ja ganz schön, Gemeinschaft oder so, aber eigentlich brauche ich die anderen nicht. Ja, eigentlich geht es um die eigene Praxis, ja, ich muss Selbsterleuchtung finden, bah, zack, und so. Und das hat sich bei mir sehr aufgelöst. Also es gibt ja auch so ein spirituelles Getriebensein. Ja, dass man glaubt, jetzt muss man zu ganz vielen Lehrern hin, zu den berühmten Lehrern, zu die hören. Dann fährt man auf ein Retreat zu irgendjemandem Berühmten, ist dann einer von 500, ja, in der 340. Reihe hinten, irgendwo dazwischen, sieht ihn von Weitem. Und okay, die Belehrungen sind ganz nett, ja, aber nicht wirklich das Neue. Die Praxis ist auch ganz nett, aber auch nicht so, dass das wirklich ganz andere. Und danach ist alles wieder so, wie es ist. Was nicht heißt, dass es nicht interessant ist, also mit unterschiedlichen Lehrern zu üben, keine Frage. Ich denke, das ist auch eine gute Bereicherung, einfach verschiedene Perspektiven kennenzulernen, verschiedene Lehrstile kennenzulernen und zu sehen, welche Schwerpunkte unterschiedliche Lehrer haben. Aber es kommt immer auf die eigene innere Haltung drauf an. Und wenn man das getrieben macht, was bei mir jahrelang so war, dann hat das eine eigene Dynamik und dann ist das fast so etwas Ähnliches, wie andere Menschen getrieben sind aufgrund von irgendwelchen anderen Fantasien, denen sie hinterherlaufen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der sich bei mir geändert hat. Dass ich zumindest jetzt mehr merke, wenn ich in so einem getriebenen Zustand drin bin oder wenn ich in einem Zustand drin bin, wo ich eher einfach nur da bin und präsent mit dem da bin, was gerade da ist. Und das merke ich also von der Geschwindigkeit. Und das ist ja eigentlich die Funktion dieser Stoppübung. Dass wir, also aus dem MBSR, ja, dass wir einfach uns im Alltag zur Gewohnheit machen sollten, immer wieder innezuhalten und mal zu spüren, bin ich in meinem Schwerpunkt? Bin ich in meiner Gelassenheit? Oder bin ich fremdgetrieben und jag irgendwelchen Fantasiedingern hinterher? Also ich finde diese Übung, einfach wieder innezuhalten und zu spüren und wahrzunehmen und dann zu entscheiden, wie mache ich weiter, extrem hilfreich. Ja. Und ich merke das auch jetzt, also mit Briefmarken sammeln, ist genau das Gleiche, ja. Auch da gibt es so einen Aspekt von Getriebensein. Ja, ah, ich muss noch mehr Briefmarken, ich muss jetzt auf eBay schauen, vielleicht gibt es noch was Interessantes, ja. Ja, oder auf Willhaben, vielleicht gibt es noch was Interessantes oder sowas, ja. Und dann bin ich eine halbe Stunde damit beschäftigt, nur so herum zu scrollen, ja. Und irgendwann komme ich dann auf den Dreh, eigentlich habe ich schon genug, ja. Und dann gibt es wieder Phasen, und wenn ich dann also sozusagen in meinem eigenen Schwerpunkt bin und die Briefmarken sortiere und mir genau anschaue, es hat dann eine ganz andere Qualität. Also es ist wahrscheinlich egal, welche Handlung man macht, ja. Ich glaube, das ist wesentlich, immer wieder so wach zu sein, dass man spürt, ist man so in einem Zustand des Getriebenseins oder ist man wirklich im eigenen Schwerpunkt. Ist so mein Thema im Moment. Und da glaube ich, ist so diese Gruppe, mit der man gemeinsam praktiziert, wo man sich austauschen kann, sehr hilfreich. Danke.